Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Friederike Lemme. Hallo Frau Lemme.
Hallo Herr Owen und herzlichen Dank für die erneute Einladung.
Ja, du sind Sie ja einer meiner Lieblingsgäste in unserer Sendung.
Vielen Dank.
geschuldet ist dem nicht nur, dass Sie als Person nett sind, das ist ja das eine, aber das wäre ja noch kein Kriterium, sondern im Wesentlichen, muss man ja fairerweise sagen, liegt das daran, weil wir immer wieder Gesetzesänderungen haben und wir sozusagen eine Information zu den rechtlichen Fragen natürlich über einen Experten, wie Sie eine sind, eine als Rechtsanwältin zu dem Thema deswegen in unserer Sendung auftauchen, damit unsere Hörer eine Chance haben zu verstehen, worauf sie achten müssen. Und wie sollte es anders sein in dem ganzen Datenschutz-Grundverordnungstornado, der da gerade läuft? Habe ich gedacht, wir machen noch mal eine Sendung, bevor das Ding in Kraft tritt und geben unseren Hörern noch den einen oder anderen Hinweis, was man beachten muss. Erstens, also davon gehe ich jetzt mal aus, ich vermute mal, dass fast jeder, der das hört, schon mal in der Zwischenzeit, zumindest in Deutschland, mitbekommen hat, dass dieses Gesetz kommt und dass dieses europäische Gesetz weitreichende Auswirkungen auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten hat. Und das heißt alle Daten, ne? Das heißt Kundendaten, Interessentendaten, Mitarbeiterdaten, alles, was ich an Menschdaten sozusagen, an persönlichen Daten irgendwo verarbeite, ist davon betroffen.
Richtig, also alles, worüber jemand identifizierbar ist, das heißt eigentlich auch Fotos und IP-Adressen, nur mal so zur Ergänzung.
Genau, also alles Mögliche, was mich in die Lage versetzt, ich nenne das immer so, wahrscheinlich ist das altmodisch, ja, so eine Art Rasterfahndung zu machen, ja, wo ich alles rausfinden kann über einen Menschen, der vielleicht gar nicht weiß und merkt, wo er überall Spuren hinterlässt. Und das ist wahrscheinlich der Datensammelwut der Facebooks und Googles und wie die alle heißen zu verdanken, dass wir diese Verschärfung der Gesetze haben, weil immer mehr möglich ist, was der gesetzgebenden Regierung in Brüssel eben gesagt hat, nee, wir müssen da was machen, ne? Wir müssen also das verschärfen, wir müssen unsere Bürger davor schützen, dass sie sozusagen auf eine Art ausspielen bzw. transparent werden über das hinaus, was man als Bürger möchte.
Das ist in der Tat richtig. Ich habe kürzlich mitgekriegt, dass sich der federführende oder ein Mitverantwortlicher in Brüssel zu den Motiven der Datenschutzgrundverordnung dahingehend geäußert hat, man wollte tatsächlich den großen Konzernen irgendwie Handschellen anlegen.
Genau. Und das führt dann auch zu relativ drastischen Strafen, so wie ich mich erinnere. Mehrere Prozent vom Umsatz und so. Früher war das so auch schon, also für uns jetzt als kleines Unternehmen natürlich drastisch, aber die alten Strafen nach Bundesdatenschutzgesetz waren überschaubar, sage ich jetzt mal. Und jetzt kann das bis zu 4% waren es, glaube ich.
Das ist die absolute Höchstgrenze. Also vorher lag die Höchstgrenze je nach Verstoß. Es waren zwei Verstoßkategorien. War das Maximum lag bei 50 oder 300.000 Euro. Jetzt ist es hochgegangen auf 10 beziehungsweise 20 Millionen oder aber 2 oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Ich meine, das sind so die Maximalstrafen, wenn es wirklich ganz, ganz dicke kommt. Aber deswegen rechnet man jetzt auch damit, dass die Strafen im unteren Bereich für kleinere Verstöße auch entsprechend angehoben werden. Und die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten geben in letzter Zeit auch ab und zu mal Interviews, beziehungsweise man liest einige Äußerungen von denen. Und da ist dann teilweise zu hören, dass irgendwelche einzelnen Bundesländer vorhaben, ihr Strafenniveau insgesamt um das 67-fache zu erhöhen. Geisterte irgendwann jetzt hier mal durch die Presse und die Medien und durchs Internet. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wenn man vorher irgendwie beim kleineren Verstoß 1.000 Euro Bußgeld bezahlt hat, wenn man das jetzt mal 67 nimmt, ist man bei 67.000 Euro. Ich glaube, gut, so hoch kann eine Strafe alleine, glaube ich, nicht gehen, wenn es wirklich ein kleines Unternehmen ist. Ich weiß nicht, ob die wirklich die Unternehmen dann in den Ruin führen. Das kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Aber wie gesagt, das sind so die Gerüchte, mit denen man jetzt versucht, tatsächlich den Unternehmen ein bisschen Angst zu machen und die wirklich auf Datenschutz zu trimmen und einzuschießen. Und was ich noch sagen wollte, Ziel war wirklich, Ziel waren die großen Unternehmen, aber es trifft natürlich in der Masse die ganz vielen Kleinen, die sich eben auch an die neue Rechtslage anpassen müssen.
Genau, und da sind wir genau bei dem Thema. Jetzt kann man sagen, mein Gott, ich bin ja gar nicht Facebook und meine 50 Kunden, die verwalte ich zwar in einem Rechnungsprogramm und so, aber ich verkaufe die Adressen nicht, ich treibe da keinen Schindluder mit und trotzdem habe ich jetzt die gleichen Rechte, die gleichen Gesetze einzuhalten. Aber so ist das ja nun mal, ja, dass vor dem Gesetz sind wir mehr oder weniger alle gleich. Und deswegen müssen wir jetzt ein paar Sachen erledigt haben, idealerweise vor dem 25.05.2018. Heute habe ich ganz lustig mit jemandem telefoniert, der mir dann erzählt hat, das ist so ein Stress jetzt und so, und dass das jetzt da so Schlag auf Schlag kommt. Und ich sagte, wieso Schlag auf Schlag? Das ist ja schon 2 Jahre Übergangsfrist. Das ist ja 2016 schon beschlossen worden. Das hat bloß die Mehrzahl aller Menschen ignoriert, wahrscheinlich außer den Juristen. Und selbst die, habe ich manchmal den Eindruck, haben das irgendwie 1,5 Jahre liegen lassen oder ein Jahr. Das Gesetz ist eigentlich in der Form, dass wir jetzt wissen, was es ist, ja schon eine Weile da und keine Überraschung, die 2 Jahre sind jetzt bloß eben um und der Stichtag rückt näher und da gibt es halt keine weitere Übergangsfrist. Was muss denn jetzt auf jeden Fall passieren? Fangen wir mal vielleicht von außen nach innen an. Also was muss ein Unternehmen denn parat haben, damit es sich nicht, sagen wir mal, zu offensichtlich in Gefahr begibt, entweder abgemahnt zu werden oder von den Datenschutzbehörden in irgendeiner Form belangt zu werden?
Das betrifft natürlich in erster Linie den Außenauftritt, wie Sie schon sagten, von außen nach innen. Außen kann jeder raufgucken, da sieht's denn auch notfalls der Wettbewerber und der böse Abmahner, der einem dann wieder die Anwaltskosten aufdrücken will. Insofern sollte man gucken, dass der Außenauftritt entsprechend datenschutzkonform ausgestaltet ist. Und da wiederum ist die Frage, was ist beim Außenauftritt zu beachten? Das betrifft natürlich in allererster Linie die Webseite. Da werden sich die meisten auch fragen, wie und wo und was und wann werden da personenbezogene Daten erhoben. Die werden schon in dem Moment erhoben, in dem in irgendeiner Form die E-Mail, die IP-Adresse erfasst wird und im Rahmen eines Tracking-Tools in irgendeiner Weise gekürzt und damit verarbeitet wird. Und dann geht es weiter beim Kontaktformular und dann theoretisch müsste man auch sagen, bei der Möglichkeit, überhaupt über E-Mail Kontakt aufzunehmen, da haben sich insgesamt die Informationspflichten verschärft und deswegen sollte man unbedingt darauf achten, dass man auf seiner Webseite eine entsprechende Datenschutzinformation, ich würde die jetzt auch gar nicht mehr, früher hießen die ja immer Datenschutzerklärung und es hatten so die meisten irgendwie schon auf ihrer Webseite und da stand dann irgendwas drinne und was drinne stand, war jetzt auch nicht so relevant. Das wird sich ändern. Der entsprechende Artikel in der Datenschutzgrundverordnung heißt tatsächlich wirklich Informationspflichten. Deswegen gehen die juristischen Fachkreise dazu über, das Datenschutzinformation zu nennen, weil der Nutzer informiert wird und nicht der Webseitenbetreiber irgendeine Erklärung darüber abgibt. Und da muss der Nutzer darüber informiert werden, was tatsächlich mit seinen personenbezogenen Daten geschieht. Und diese Anforderungen, die sind klar in der Datenschutzgrundverordnung aufgelistet. Da steht denn drinne, worüber einfach im Einzelnen informiert werden muss. Das ist auf alle Fälle der Name des Verantwortlichen, also des Webseitenbetreibers. Wenn es einen Datenschutzbeauftragten gibt, muss der auch jetzt neu in diesen Informationspflichten genannt werden. Darin muss informiert werden, welche Daten erhoben werden, wie lange diese Daten tatsächlich gespeichert werden. Das ist neu. Es muss darüber informiert werden, wenn diese Daten weitergegeben werden, an wen sie weitergegeben werden. Neu ist jetzt auch, früher war die Auftragsverarbeitung von der Informationspflicht ausgenommen. Das heißt, wenn ich meine Daten nicht bei mir auf dem Server hoste, sondern bei Strato 1&1, hast du nicht gesehen, dann ist das Auftragsverarbeitung, dann musste ich darüber nicht informieren. Die Datenschutzgrundverordnung sagt jetzt nur noch an Dritte, wenn Daten an Dritte weitergegeben werden, egal wer, muss informiert werden. Das heißt, über sowas muss denn theoretisch auch informiert werden.
Reicht denn da ein, ich sag jetzt mal, eine Pauschal, Wir geben diese Daten an Partner weiter. Dann muss ich dann eine Liste aufführen und schreiben, wir geben diese Daten möglicherweise weiter an Strato, an die iCloud von Apple, an Dropbox, an OneDrive. Muss ich da jeden Einzelnen?
Nee, also der Text der Grundverordnung spricht hier von Kategorien von Empfängern. Das heißt, ich würde sagen, wenn ich sage, okay, ich habe IT-Dienstleister, die ich beauftrage, müsste das als eine Kategorie von Empfängern schon reichen. Wenn ich jetzt aber einen Online-Shop betreibe, dann kriegen die Daten ja auch die Postzusteller. Da muss ich nicht sagen DHL, Deutsche Post, sonst wer, sondern da würde dann Postzusteller als weitere Kategorie hinzukommen. Also ja. Das würde ich mal sagen, reicht schon. Wobei ich in der Kommentierung auch gelesen habe, da wird empfohlen, sofern bekannt, sollte man tatsächlich direkt angeben, bei wem. Aber letztendlich würde das ja in der Konsequenz weitergedacht, habe ich mich heute Mittag erst mit einem Kollegen drüber unterhalten, in der Konsequenz weitergedacht, müsste man ja auch darüber informieren, wenn ich meine Buchhaltungsunterlagen, sprich auch die Rechnung, wo eben die Kundendaten drauf sind, an mein Steuerbüro weitergebe, absolut, müsste ich darüber auch informieren. Und wenn man dann sagt, okay, ich muss ja, oder beziehungsweise wenn die Kommentierung empfiehlt, schon konkret zu benennen, dann muss ich in der Datenschutzinformation Name und Anschrift meines Steuerberaters angeben. Also so weit kann es eigentlich nicht gehen. Also wie gesagt, wir haben uns heute Mittag gut darüber ausgetauscht. So weit kann es eigentlich nicht gehen. Es würde dann reichen, dass man sagt, es wird auch an Steuerberater weitergegeben. Das muss einfach reichen.
Und das, wenn man so will, ist das vielleicht, also ich versuche mir das ja so als Laie vorzustellen, sag, die Datenschutzinformation, die wir früher Datenschutzerklärung genannt haben, die beschreibt, wie Daten im Unternehmen, die ein Besucher der Webseite oder ein Kunde oder was auch immer hinterlässt oder freiwillig abgibt, verarbeitet werden, wie lange die aufbewahrt werden, wo sie sozusagen landen, bei entsprechenden IT-Dienstleistern, Cloud-Services oder was auch immer. Und dann im Unternehmen selber, um mal jetzt eine Ebene tiefer zu gehen, heißt das dann, dass ich ein, jetzt versuche ich wieder den Begriff, der mir immer so schwer fällt, ein Verarbeitungsverzeichnis brauche, auf dem dann drin steht, okay, hier sind deine Auftragsdatenverarbeiter, da sind die Verträge hinterlegt, die wir mit denen haben, und hier ist die Liste, wo welche Daten abgespeichert werden. Das ist ja das Nächste, was dann im Unternehmen, glaube ich, gefordert ist, dass man nicht sofort, aber ab einer gewissen Größe ein Verarbeitungsverzeichnis braucht, um sicherzustellen, dass man belegen kann, wo sind unsere Daten überhaupt und dass man auch die entsprechenden Verträge hat mit den Partnern, die für einen Daten verarbeiten. Und das heißt aber in der Konsequenz, selbst wenn man den Steuerberater jetzt nicht benennen müsste oder sollte, was ja auch ein bisschen absurd ist, ja, dass ich nichtsdestotrotz aber mit dem einen Vertrag brauche. Weil wenn der meine Personaldaten verarbeitet, um Gehaltszettel zu machen für meine Mitarbeiter, dann brauche ich mit dem einen Vertrag, richtig? Dann muss er mit mir auch ein Auftragsverhältnis hier haben für diesen Zweck.
Also das war früher ein bisschen umstritten, ob die Weitergabe der Daten oder die Beschäftigung oder eines Steuerberaters tatsächlich Auftragsverarbeitung ist und ich so einen Vertrag brauche oder nicht. Die mehrheitliche Meinung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Steuerberater nicht als Auftragsverarbeiter tätig werden. Das heißt, mit dem Steuerberater brauche ich keine Auftragsverarbeitung.
Ach, aber warum? Das ist aber unlogisch, oder? Das kann ja nur die Steuerberaterlobby gewesen sein, die sich das ersparen wollte, weil für mich ist das unlogisch. Die haben ja viel sensiblere Datenzugriff als die meisten anderen, die ich mit meinen Daten beschäftige, ja, weil die können zum Beispiel wissen, wer was für ein Gehalt bezieht mein Mitarbeiter. Ja,
ist richtig, aber es wird damit begründet, dass zum einen Steuerberater unabhängig und weisungsfrei arbeiten. Da gibt es, glaube ich, so ein Steuerberatergesetz und da steht irgendwo drinne, dass Steuerberater keinen externen Weisungen unterliegen. Und Auftragsverarbeitung heißt, ich habe Kontrollrechte, ich habe Weisungsrechte und deswegen kann so ein Steuerberater von seiner Stellung aus gar kein Auftragsverarbeiter sein, weil er eben nicht weisungsgebunden ist. Und deswegen und weil er eben auch aufgrund seiner besonderen Stellung besonders zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, zu dieser besonderen Berufsgruppe gehört, kann man ihm da auch vertrauen und deswegen kann man das auch durchgehen lassen. Also insofern, mit dem Steuerberater braucht man kein Auftragsverarbeitungsverhältnis. Ich würde aber noch mal gerne einen Schritt vorgehen, weil wir darüber gesprochen haben, was muss im Äußeren gemacht werden. Also es muss informiert werden, die Datenschutzinformationen müssen erstellt werden. In den Informationen muss auch der Zweck der Verarbeitung angegeben werden und die Rechtsgrundlage. Und wenn die Rechtsgrundlage Artikel 6f ist, das berechtigte Interesse, muss auch das berechtigte Interesse angegeben werden. Das heißt, wenn ich einen Online-Shop habe, dann ist die Rechtsgrundlage und die Leute kaufen bei mir ein und ich verarbeite die Daten meiner Kunden, dann habe ich einen Vertrag geschlossen. Dann kommt ist die Rechtsgrundlage, ist dann Artikel 6 Buchstabe E. Da steht drin, wenn man einen Vertrag schließt, darf man Daten verarbeiten. Wenn ich aber im Nachgang dieses Vertragsschlusses meinen Kunden noch zusätzliche Informationen, sprich irgendwelche Werbung schicke, dann ist das nicht mehr von E gedeckt, sondern weil es ja nicht mehr dem Vertragsschluss als solches dient, sondern dann ist es Artikel 6f, wenn der Unternehmer ein berechtigtes Interesse hat. Und er hat natürlich ein berechtigtes Interesse, seinen Kunden auch Informationen über andere Produkte zukommen zu lassen, dann muss ich aber dieses berechtigte Interesse auch noch angeben zusätzlich.
Aber was heißt das? Das würde dann heißen, also ich formuliere das jetzt mal so als Laie, ja, wir verarbeiten ihre persönlichen Daten, um ihre Online-Bestellung abzuwickeln und zusenden zu können.
Richtig, also, genau.
Zusätzlich verwenden wir ihre Daten für die Zusendung von Marketinginformationen zu unseren Produkten, oder wie, was muss ich denn dann sozusagen, wie sieht denn dann so eine Formulierung aus? Was muss er denn dann schreiben, derjenige, der sowas hat?
Genau, also die Formulierung, die sieht dann in etwa so aus, dass man sagt, wir verarbeiten ihre Daten zum Vertragsschluss, dafür verarbeiten wir folgende Daten, Zweck ist der Vertragsschluss, Rechtsgrundlage ist so und so. Zusätzlich verarbeiten wir ihre Daten, um ihnen eben Produktinformationen gezielt zusenden zu können. Rechtsgrundlage ist Artikel so und so, berechtigtes Interesse oder beziehungsweise die Zusendung von Werbematerial kann als berechtigtes Interesse im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F angesehen werden. Und das führt dazu, weil das dann für jeden einzelnen möglichen Verarbeitungsvorgang aufgezählt werden muss. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin so groß und habe ein paar Zahlungsschwierigkeiten, ich plane irgendwie meine Daten oder beziehungsweise ein Inkassobüro damit zu beauftragen, dann muss ich vorher informieren, ja, wir geben Ihre Daten an Inkassobüro weiter, Rechtsgrundlage hierfür ist eben Artikel 6f, berechtigtes Interesse ist die Beitreibung von Zahlung. Und so muss jeder einzelne Schritt tatsächlich aufgeführt werden in diesen Datenschutzinformationen. Das führt dazu, dass diese Datenschutzinformationen unheimlich lang und aufgebläht werden, was dazu führt, dass sie sich noch weniger Leute durchlesen, als sie sich vorher schon durchgelesen haben, womit der Zweck der Information eigentlich völlig, völlig fehlläuft.
So ähnlich wie wenn jemand Software installiert, da steht, akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen, und dann ist das ein 50-seitiges Ding. Und dann würde ich eine Wette abschließen, dass das vielleicht einer von 1000 liest.
Richtig, ja? Genau.
Bevor er OK drückt, weil wir uns dran gewöhnt haben, aha ja, bestätigen Sie die AGBs, jawohl, ja, aber soll man nicht machen, klar. Macht aber dann jeder, vor allen Dingen dann, wenn die AGBs aus 30 Seiten bestehen, die Datenschutzinformationen aus 50 Seiten und mit Paragraph 6, den ich dann nicht kenne als Laie, dann steht, Paragraph 6, 1, Absatz F, dann müsste ich jetzt das Gesetz noch auf dem Tisch liegen haben, um zu gucken, was das überhaupt ist für ein Paragraph, ja.
Richtig, genau. Und dann sind Sie drüber eingeschlafen.
Wie kommt denn, genau. Wird dann erlaubt sein, wahrscheinlich weiß man es noch nicht, wird man dann wieder verklagt werden, um das herauszufinden, erlaubt sein, dass ich meinetwegen beim E-Mail-Newsletter anmelden, dass ich da sage, so ähnlich wie bei den anderen Sachen, ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen, bin informiert worden über mein Widerrufsrecht und da ist ein Link, der dann auf der Webseite das ausführlich erklärt, wenn man das braucht. Wird das so gehen oder muss ich beim Newsletter anmelden, eine 5-seitige Datenschutzverarbeitungserklärung, Informationen gleich haben, wo der anhaken kann, nachdem man diesen Psalm auf seinem Schirm hatte?
Sie werden lachen, aber so ähnlich habe ich mir die Frage auch schon gestellt.
Naja, ich habe Entwürfe gesehen jetzt von einem Webprogrammierer für einen Kunden und da habe ich gesagt, das passt überhaupt nicht auf den Bildschirm. Ich schweige, dass ich mir vorstellen kann, dass einer das liest und dann freiwillig da einen Haken setzt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ja, weil das so monströs, und das war nicht mal so ausführlich, wie ich glaube, wie es sein müsste.
Ja, also das Problem bei so einer Newsletter-Anmeldung ist einfach folgendes, dass, wie gesagt, man braucht eine Rechtsgrundlage, um die Daten zu verarbeiten. Und für den Newsletter wäre das theoretisch, kommt eigentlich nur die Einwilligung in Betracht. Das heißt, der Nutzer, der sich für Newsletter anmeldet, muss in die Datenverarbeitung explizit einwilligen. In der Datenschutzgrundverordnung steht aber jetzt drinne, dass die Einwilligung freiwillig und aufgrund von Informiertheit erteilt werden muss. Also es muss eine informierte Einwilligung sein. Der Nutzer muss wissen, welche Daten er gibt, an wen er die Daten gibt, für welchen Zweck er die Daten gibt. Und dann ist die Frage, würde es genügen, einfach so einen Link zu setzen auf die Datenschutzerklärung oder beziehungsweise Datenschutzinformationen, darüber komplett zu informieren, dann setzt er ein Häkchen, ich willige ein und habe die Datenschutzinformationen gelesen und zur Kenntnis genommen und willige ein, setzt ein Häkchen und abonniert den Newsletter, oder muss tatsächlich der Einwilligungstext direkt bei dem Häkchen sein, was natürlich so ein Newsletter völlig... Weiß nicht, wer meldet sich dennoch für ein Newsletter an, wenn er erstmal 3 Seiten runterscrollen muss, bis er das Häkchen findet? Der meldet sich keiner an. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich auch in der täglichen Arbeit, in einer Beratung noch nicht wirklich weiß. Es ist die Kommentierung auch relativ schwach. Ob dieser Link tatsächlich reicht, wird man sehen. Ich würde es im Zweifelsfall einfach erstmal drauf ankommen lassen und sagen, ich muss auf alle Fälle ein Häkchen setzen und eine explizite Einwilligung geben. Und die muss informiert sein, kann dann aber auf meine Datenschutzinformationen direkt verlinken. Und wenn die sich lesbar öffnen und der Nutzer denn da nachlesen kann, müsste es eigentlich ausreichen.
Ich glaube auch, also ich sag mal, viele werden es wahrscheinlich dann auch so machen, ja, weil das schwer anders umsetzbar ist. Aber es hat natürlich ein paar Implikationen. Die eine heißt, ich muss das ja nachhalten können. Das heißt, ich muss diese Einwilligung, wir nehmen mal den Newsletter, weil das typische praktische Beispiel ist. Derjenige, der sich für den Newsletter anmeldet, der das freiwillig macht, der muss selber den Haken setzen. Also ich darf nicht den Haken vorab setzen und sagen, wenn du es nicht willst, machst du es weg.
Richtig.
Wenn der Haken nicht gesetzt ist, darf es auch nicht weitergehen. Ne? Darf er auch nicht.
Richtig, genau.
Dann darf sozusagen die Daten gar nicht übertragen werden. Du bleibst dann auf der Webseite stecken, kommt also gar nicht weiter.
Genau.
Das nicht akzeptiert.
Nach wie vor gilt aber Double Opt-in, das heißt...
Genau, und zusätzlich gilt, der muss eine E-Mail zurückkriegen, die er bestätigt und sagt, jawohl, ich will das wirklich haben und es ist mein E-Mail und nicht irgendein fremdes.
Genau, und diese E-Mail sollte so neutral wie möglich gestaltet werden, weil es gab zwischendurch schon mal ein Urteil, das gesagt hat, wenn er sich nicht angemeldet hat und er kriegt diese E-Mail, dann ist diese E-Mail schon Werbung, weil in der E-Mail irgendwie schon farblich und mit Bildern irgendwie auf Produkte, also diese Bestätigungs-E-Mail mit dem Bestätigungslink bitte so neutral wie möglich und einfach nur Text vom gestalterischen Konzept her umsetzen.
Ja, vorne vielleicht das Logo noch, dass man weiß, was man da bekommen hat, und dann ein Button, der sagt, ich bestätige. So, und dann muss ich das ja aufheben, damit ich nachweisen kann, Herr Schmidt, der sich bei mir angemeldet hat, hat vor 3 Jahren seine Einwilligung gegeben. Und hier habe ich sozusagen in Anführungszeichen das vermerkt. Das ist in der Datenbank oder ausgedruckt oder wie auch immer, damit ich das dann auch belegen kann.
Richtig.
Plus, wie es ja auch heute schon vorher gilt, aber nur der Vollständigkeit halber, ich muss meinem Newsletter-Empfänger oder auch anderem Empfänger jederzeit die Möglichkeit geben, seine Daten auszutragen aus dem Newsletter und damit seine Daten auch zu löschen. Was anders ist, als es in der Vergangenheit war, ne?
Richtig, genau. Also die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Darüber muss der Nutzer auch informiert werden. Und wenn der sagt, ich widerrufe jetzt meine Einwilligung, dann muss er sofort rausgenommen werden. Der müssen nicht nur aus dem Newsletter-Versand rausgenommen werden, sondern da müssen auch die Daten entsprechend gelöscht werden.
Ja, und das ist für viele schwierig. Also ich habe in den letzten Jahrzehnten viel im E-Mail-Newsletter-Marketing für Kunden aufgesetzt. Also ich so ein bisschen käme ich in den internen oder den Mail-Systemen aus und so. Und das ist nicht so trivial auf den ersten Blick, wie es scheint. Das heißt, ich muss wirklich dran denken, dass vor allen Dingen das Löschen dann auch stattfindet. Der kann da nicht drin bleiben als inaktiv oder so, sondern die Daten müssen dann auch wirklich aus dem System verschwinden. Was übrigens das Management von Adresslisten schwierig macht, ja, wenn Leute dann Adressen zukaufen, weil sie dann nicht mehr wissen, ob die Adresse schon mal in ihrem Newsletter drin war. Und damit würden sie bei der nächsten Aussendung dann gegen die Austragung verstoßen, gegen den Wunsch des Kunden, weil sie es gar nicht mitkriegen, dass die Adresse schon mal in ihrem System war, weil sie es ja rauslöschen. Ne? Also es ist ein bisschen tricky, ja, glaube ich, für alle. Noch was wichtig ist, habe ich gelesen, leuchtet natürlich auch ein, dieses Gesetz hat ja auf eine Art weltweite Wirkung, weil auch ein Unternehmen, was nicht in Europa ansässig ist, aber Kunden hat, die aus Europa kommen, muss sich an die europäischen Vorgaben halten. So zumindest die Idee.
So die Idee, ob sie in der Umsetzung dann auch tatsächlich alle machen. Aber ich denke mal, zumindest die Großen machen es. Bei Google und bei Facebook wurde ich in den letzten Tagen und Wochen schon angeschrieben und hier unsere neuen und wir passen uns an. Also die sind schon darauf ausgerichtet. Es ist richtig, wer auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt tätig ist, muss sich an die europäische Rechtslage halten. Und die Datenschutzgrundverordnung gilt europaweit bzw. EU-weit. Und das heißt, jedes Unternehmen, das hier Geschäfte tätigt und in irgendeiner Form geschäftlich tätig wird, muss eben die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung auch beachten.
Ja, also genau das Gleiche, obwohl er kein Europäer ist, hat er die gleichen Spielregeln zu bedenken.
Richtig, richtig. Deswegen habe ich kürzlich auch eine Anfrage aus Ecuador erhalten.
Okay. Also es ist nicht so einfach. Aber um es zusammenzufassen, wir wissen Folgendes. Die Datenschutzinformation, die man früher Datenschutzerklärung nannte, ebenso wie das Impressum, was ja nach dem Telemediengesetz geregelt ist, ist weiterhin auf dem aktuellen Stand zu halten und die Datenschutzinformation ist, um viele, viele Dinge zu ergänzen, was eine Herausforderung ist, weil es natürlich abhängig ist, was benutze ich für Technologie, um die Daten zu erfassen, wo wandern die Daten hin, landen die beim CRM, landen die per E-Mail oder wo. Also es ist eine entsprechende Herausforderung. Der Unternehmer ist auch verantwortlich, die Auftragsdatenverarbeitungsverträge, nenne ich die mal so, die Vereinbarung mit den Auftragsdatenverarbeitern selber zu initiieren. Das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Sache. Das heißt, er kann nicht sagen, ach, ich habe ja Dropbox, alles in Ordnung. Nee. Das werden die ja schon alles machen. Nee, ich muss Dropbox anschreiben und mit dem persönlich sozusagen, also mein Unternehmen mit einem von Dropbox Zeichnungsberechtigten, ein Dokument haben, wo drin steht, Dropbox Incorporated verarbeitet meine Daten für die Guerilla Marketing Group hier in Berlin. Blablabla. Und es gibt ein paar, sind da schon relativ weit, ja, in der Lage, das auch halbwegs automatisiert zur Verfügung zu stellen. Mhm. Aber auch wenn ich einen IT-Administrator habe, der damit ja viel Zugriff bekommt auf sensible Informationen, muss ich als Unternehmer, der den beauftragt, selber dafür sorgen, nicht der muss dafür sorgen, ich muss dafür sorgen, dass dieser Vertrag existiert, richtig?
Richtig, genau. Das ist jetzt auch mehr oder weniger neu, sage ich mal. Wenn man einfach nur einen externen IT-Admin hat, man ist irgendwie eine kleine Butze, hat seinen Rechner, wo man die Daten verwaltet, 2, 3 Mitarbeiter und hat keine eigene IT-Abteilung und hat im Bedarfsfall ab und zu mal, weiß ich nicht, 2-mal im Jahr die Wartung oder wenn irgendwas abstürzt, dann hat man jemanden, den man anruft. Und der hat dann Zugriff auf oder auch nur theoretischen Zugriff auf die Kundendaten oder auf sonstige personenbezogene Daten, dann ist das Auftragsverarbeitung und dann muss ich dafür sorgen, dass ich mit diesem IT-Dienstleister tatsächlich einen ordnungsgemäßen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließe.
Ja. Also auch etwas, wo ich einen Vertrag brauche und was nicht so trivial ist, das kann man sagen, solange, ich sage mal im Spaß, wenn dann die Datenschutzpolizei kommt, aber möglicherweise kommt die Datenschutzpolizei, so ähnlich wie die GZ, und aus irgendeinem Grund, weil ein missleidiger Mitarbeiter, Wettbewerber oder was auch immer meint, er muss da irgendwo eine Anzeige machen, kann ja sein, oder ein Kunde, der unzufrieden ist oder, kann ja. Also alles passieren. Kann durchaus passieren, dass dann einer kommt und dann reicht es nicht nur, dass ich eine Datenschutzinformation auf der Webseite habe, sondern dann müssen die Verträge vorliegen.
Dann muss ich auch intern entsprechend aufgestellt sein. Das heißt, dann muss ich ein Verarbeitungsverzeichnis vorlegen. Das sollte intern der erste Schritt sein, ist das Erstellen des Verarbeitungsverzeichnisses. Und es ist unabhängig von der Unternehmensgröße. Es kann auch ein Ein-Mann-Betrieb sein. Und dann muss ich eben nachweisen, dass ich Auftragsdatenverarbeitungsverträge habe.
Okay, Und wer jetzt zu Recht meint, Jesus Christus, in ein paar Wochen ist er soweit. Ich habe noch nicht so viel gemacht, wie ich sollte. Und beim Versuch zu lesen, was er alles machen soll, feststellt, dass er dann doch lieber Jura studiert hätte als irgendwas anderes, meint, er braucht jetzt Hilfe, dann ist er ja normalerweise bei Ihnen, soweit Ihre Kapazitäten reichen, richtig, ne? Also richtig. Sie können zumindest bei der einen oder anderen Sache helfen,
genau.
um sozusagen die Risiken zu minimieren, die eben der Geschäftsführer oder der Einzelunternehmer hat. Noch eine Frage, das war auch eine, die ich vom Kunden hatte, der berühmte Datenschutzbeauftragte. Mhm. Das heißt ja, wenn so und so viele Leute mit sensiblen Daten arbeiten, sag ich jetzt mal, also die mit der Massendatenverarbeitung von persönlichen Daten beschäftigt sind im Unternehmen. Bei großen Unternehmen ist das meistens sowieso Standard. Viele haben deswegen natürlich auch einen extern oder intern oder so. Mhm. Aber wenn man jetzt ein kleines Unternehmen hat, ab wann muss man einen haben? Weil in anderen Ländern ist das nicht so. Also in anderen Ländern in Europa. Die wissen überhaupt nicht, was das ist. Ja, also da ist das Gesetz, glaube ich, noch nicht so durchgedrungen. Wir kennen ja das zumindest, dass es sowas gibt wie Datenschutzbeauftragter. Nach deutschem Recht muss ich wann einen haben?
Nach deutschem Recht müssen Sie ab 10 Mitarbeitern, die regelmäßig mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten befasst sind, einen Datenschutzbeauftragten haben. Das ist in anderen Ländern noch nicht so durchgedrungen. Es liegt daran, dass die Datenschutzgrundverordnung selbst sagt, ab 250 Mitarbeitern. Aber es eben in Ergänzung der Datenschutzgrundverordnung, die mehrere sogenannte Öffnungsklauseln hat, sprich sagt, aber es ist den Ländern freigestellt, andere Regeln aufzustellen. Und eine so eine Öffnungsklausel gibt es bezüglich des Datenschutzbeauftragten und da hat der deutsche Gesetzgeber ergänzend ein neues Bundesdatenschutzgesetz erlassen und da sind die alten Regeln wieder aufgegriffen. Das heißt, zu den Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten hat sich so viel jetzt nicht geändert, da gilt es nach wie vor fort und deswegen kann es auch die bestehenden Unterschiede weiterhin zu anderen EU-Staaten geben.
Gut, heißt, ich brauche auf jeden Fall Hilfe, wenn ich das verstehen will, glaube ich, als Laie, wenn man kein Jurist ist. Und ob dann am Schluss die Suppe so heiß gegessen wird oder vielleicht noch mehr heißer ist als das, was wir bisher denken, wird die Zukunft bringen. Und ich habe so den Verdacht, wie so oft bei den Juristen, wenn man, also wir beide haben ja schon oft darüber gesprochen, aber wenn man jetzt mit Leuten, mit Juristen über bestimmte Sachen redet und braucht mal konkrete Aussagen, ist so ein bisschen Radio Erivan, wo es dann heißt, ja, die Kommentierung ist noch nicht da oder wir hatten noch keine Muster, also ich nenne das immer Musterprozesse, wir hatten noch keine Prozesse, wo einfach diese strittigen Fragen geklärt worden sind. Mhm. Und zum Teil, das ist für mich nachvollziehbar, weil das Gesetz halt ja nicht alles regelt, sondern dann einfach ein Richter auch entscheiden muss. Also es ist noch lange nicht ausgestanden. Ich vermute, das wird, selbst wenn wir jetzt alle bis zum 25.05. fertig sind, mit dem, was wir glauben, was wir machen müssen, wird da noch eine Weile, dass die Juristen und die Unternehmen beschäftigen.
Ist richtig. Also und da kommt, das ist tatsächlich so, weil vieles eben auch unklar und schwammig formuliert ist. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, wir sitzen zu dritt am Tisch, haben vier Meinungen, wie es immer so ist, da muss man wirklich sehen, was die Zukunft bringt und dann ist im schlimmsten Fall auch damit zu rechnen, dass irgendjemand wegen irgendwas abmahnt, einer Kleinigkeit, die vorher noch gar keiner auf dem Schirm hat und dann ist irgendein Amtsrichter, ich sag's mir jetzt mal wirklich ganz abfällig, bitte keiner persönlich nehmen, irgendein Amtsrichter in der Provinz der Meinung, er möchte auch mal in die Weltpresse. Und er lässt irgendein Urteil, was außer ihm keiner mehr nachvollziehen kann. Und es greifen dann aber alle auf und haben Angst, dass das die Runde macht. Und dann verfestigt und verstetigt sich sowas. Also sowas ist nicht unbedingt auszuschließen.
Ja, also es bleibt spannend und auch, sagen wir mal, arbeitsintensiv. Also ich denke, dass die meisten Unternehmen, natürlich hat da drin liegt eine Chance, aber es liegt auch eine Menge Bürokratie und Aufwand dahinter. Und je kleiner man ist, desto schwieriger ist es ja. Wenn ich ein großes Unternehmen habe, 200 Leute, dann habe ich vielleicht einen Mitarbeiter, der sich um die Datenschutzgrundverordnung kümmern kann. Wenn ich 3, 4, 5 Mann bin oder 10 oder 20, dann denke ich, kann aber alles nicht wahr sein. Weil der Aufwand ist ja fast identisch. Also die Dienste, die Leute heutzutage nutzen, sind ja gleich weit gestreut. Da brauche ich ja kein großes Unternehmen sein, um eine Menge Auftragsdatenverarbeiter einzubinden, weil das ja die Technologie möglich macht und auch damit viele Dinge ermöglicht hat. Und damit heißt, muss ich mich um die gleiche Bürokratie kümmern, wie das ein großes Unternehmen macht. Aber ich komme nicht drum rum. Es ist halt Gesetz. Und das heißt, wenn man jetzt nicht beliebig viele Risiken offen haben will, kann ich auch nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Die Chance besteht natürlich darin, dass man auch, dass einem selber auch klar wird, oh, wo sind überhaupt unsere Daten und wie gehen wir mit denen um und wie stellen wir sicher, dass diese Daten sicher sind, damit die nicht irgendwo landen, wo sie nicht hingehören.
Richtig, und sich gegebenenfalls dann darüber auch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem man sagt, wir sind aber wirklich datenschutzkonform und das so als kleines Plus den Kunden gegenüber zu verkaufen, die im Zuge der öffentlichen Diskussion wahrscheinlich auch schon etwas sensibilisiert wurden und darauf vielleicht dann auch vermehrt achten im Vergleich zu irgendeinem Konkurrenten. Anders kann man es nicht sehen, weil ansonsten ist es wirklich Aufwand und für viele tatsächlich ein Ärgernis, ja.
Ja, ja, aber das, ich meine, das kann man ja nicht ändern. Es ist Gesetz. Es soll dem dienen, was wir alle, denke ich auch zu Recht, was mühsam mal erkämpft wurde, was man Privatsphäre nennt und die damit ja ausgehebelt wird, wenn jeder alles über alleine Datenanalyse möglicherweise, Big Data und andere Themen rausfinden kann. Und deswegen, voilà, der große Countdown zum 25. Mai läuft. Ich kann jedem nur wünschen, viel Glück, also das noch fertig zu kriegen, wer noch nicht fertig ist. Und zweitens, sich auch nicht zu scheuen, Hilfe zu holen, weil A, wird es damit klarer, worum es da überhaupt geht. Und B, findet man dann auch wahrscheinlich den Weg, wie man es dann für sich am besten umsetzt. Wie bei jeder Sendung, Sie stehen für die Hörer zur Verfügung. Wer jetzt Hilfe braucht, kann sich bei Ihnen melden und einen Termin verabreden und einfach ein paar Informationen bekommen, die er braucht, um seine Sachen fertig zu machen. Wir tun wie immer die Verlinkung zu ihrer Webseite, also zu der Webseite von Frau Lemme, in die Shownotes und wer Hilfe braucht, wird die bei Ihnen ganz sicher bekommen.
Vielen Dann Dank.
Habe ich Dankeschön zu sagen.
Dem kann ich mich, ohne noch was hinzuzufügen, hundertprozentig anschließen. Vielen Dank.
Danke für das in der Sendung sein. Danke für die Infos. Wenn es Fragen und Kommentare gibt, wie immer, bitte auf Guerilla FM dort eintragen. Und von meiner Seite bleibt nur eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.